Hallo, welcome, grüß Gott, Leonie Hau.
Hier ist China-Ticker, der Podcast des China-Netzwerk Baden-Württemberg. Mein Name ist Sven Schmöde.
Und ich bin Manuel Schärfer. In dieser Ausgabe haben wir Folgendes für euch vorbereitet.
Nicht erst seit der offiziellen Einordnung Chinas als systemische Rivale durch die Europäische Union 2019 gibt es in der Politik lautstarke Kritikerinnen des Einparteienstaats. Einer davon ist Reinhard Bütikofer, Mitglied im Europaparlament und unser heutiger Gast. Dann feiern wir mit Lukas Preetz noch den 15. Geburtstag des Gami in Suzhou, machen uns Gedanken um das Gedenken im Zeitalter der KI und werfen einen Blick in die Presse. Ja, Mahlzeit, Sven.
Hey Manuel, na, wie geht's? Long time no speak.
Ja, geht gut. Wir haben jetzt so schön in so einen gemütlichen Monats-5-Wochen-Rhythmus eingedingenst. Und heute sind wir wieder unter uns zu zweit.
Genau, die liebe Yin ist auf Geschäftsreise und hat es daher nicht geschafft. Aber ich denke mal, beim nächsten Mal ist sie wieder dabei.
Ja, wir haben das jetzt auch eigentlich erwähnt, nicht, dass jemand noch meint, wir würden sie ghosten schon.
Ja, genau, also ist ja schon wichtig zu erwähnen.
Wir haben ja nichts mit Cancel Culture und so.
Das gibt's bei uns nicht im China-Ticker und in China auch nicht, oder?
In China, nein, da macht die Zensur, sorgt dafür, dass man nachher dann nicht mehr viel canceln könnte.
Also da werden nur die Minister gecancelt.
Die werden direkt geghostet und irgendwann erstehen sie dann wieder von den Toten in irgendeinem Gerichtssaal.
Ja, wo wir auch schon bei einem ersten spannenden Thema sind, ne, mit den Toten.
Ja, mit den Toten.
Also, ich weiß nicht, ich meine, du weißt ja, ich bin großer Fan von dem ganzen AI-Trend, nenne ich es jetzt mal, und was uns da geschickt wurde von einem Zuhörer zum Thema AI und Tote, war ja schon irgendwie interessant. Also ich habe mich schon gefragt, wann die ersten, in Anführungszeichen, für uns Westler vielleicht seltsamen Anwendungsfälle aus China kommen. Und da in dem Artikel wurden ja bei Sixtone die Grief-Bots beschrieben. Also für die sich jetzt noch nicht vorstellen können, was das ist. Tencent, der Konzern hinter WeChat und Co. und auch Alibaba arbeiten ja stark an Virtualisierung. Das heißt, man kann von sich selber einen digitalen Klon-Avatar erstellen. Und natürlich haben da jetzt findige Firmen, sind auf die Idee gekommen, lass uns das doch einfach mit kürzlich Verstorbenen machen und die dann als AI-basierten Griefbot, also als Chatbot anbieten. Ich weiß nicht, Manuel, hast du sowas schon mal ausprobiert oder in China mitbekommen?
Also ich griefe noch ganz traditionell, aber ein Gedanke erstmal zwei. Es ist lustig, also wie sich die Zeiten ändern. Vor 10, 15 Jahren hätte man immer noch erwartet, dass sowas aus Japan kommt. Eine seltsame, bizarre Anwendung von neuen Techniken. Das ist jetzt nicht mehr so. Und andererseits, ja, was ist mit der Totenruhe? Aber das ist eher so ein christliches Ding, oder? Weiß ich nicht.
Ja, aber ich meine, die echte Tote wird ja in Ruhe gelassen.
Ja, stimmt auch wieder. Aber ich meine, die Seele ist doch noch unter uns, oder nicht? Ich meine, prügeln die sich dann?
Oh, jetzt wird's wirklich interessant. Und ich finde, das ist eine wirklich interessante Fragestellung an diesem ganzen künstliche Intelligenz Trend, weil ich glaube, wir müssen uns dann wirklich mit solchen Fragen beschäftigen. Sind wirklich wir das noch? Wenn jemand das nicht auseinanderhalten kann, die Person zwischen einem KI-generierten Video und einem echten. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, Meta, diesmal der US-Konzern, die haben ja auch sowas angekündigt, allerdings mit lebenden Promis. Die haben 5 Millionen Dollar bekommen, Snoop Dogg, Kylie Jenner und noch ein paar andere. Und mit denen kannst du jetzt auf Instagram nicht grieven, aber lustig hin und her chatten. Und das sind auch quasi das Gleiche, nur aus Amerika.
Und kriegen die dann Tantiemen oder Royalties oder so? Oder nicht? Weil da ging es ja zum Beispiel bei diesem Actors, bei dem Actors-Streit jetzt auch drum, dass in Hollywood, dass man von denen nicht einfach so nebenher noch im Vertrag verlangt, dass die einen digitalen Klon von sich machen lassen müssen und dann einfach Filme mehr oder weniger ohne sie gedreht werden.
Sorry, brauchen dich nicht mehr, wir haben jetzt deinen digitalen Klon. Also bei den Sachen von Facebook und die da jetzt in Instagram aufgetaucht sind, da haben sie wohl bis zu $5 Millionen bezahlt für 6 Stunden Arbeit, um die Person aufzuzeichnen, die Stimme aufzuzeichnen und diese ja AI-Charaktere zu schaffen. Und sozusagen für das Recht am Bild, am Stimme, an Äußeren sind $Millionen geflossen.
Okay, ich starte hier dann mal einen Aufruf. Also ich würde es auch für 1,5 Millionen machen, egal ob jetzt Euro oder Dollar. Also wer Interesse hat, solange man mir mein Fleisch noch lässt, gerne, bitte melden.
Ja, nenne ich mich billig, aber wenn mir jemand einen digitalen Klon von mir macht, würde ich es auch for free machen und dann könnten wir den vielleicht auch mal im China-Ticker auftreten lassen. Mal gucken, ob die Leute den Unterschied merken.
Okay, top, die Wette gilt. Hat einer, um dem hoffentlich nicht gleich demnächst mal grieven müssen. Immer wieder verkündet. Ja, gut, also Griefbots, ja, ich fand es ein bisschen creepy. Ich war fasziniert über dieses GIF. Da war in dem Artikel so ein GIF irgendwie. Und ich habe erst überlegt, wer von den beiden ist jetzt eigentlich der Bot? Das war wahrscheinlich, weil einfach die Frames waren ein bisschen wenig Frames pro Sekunde.
Genau, also man konnte den Unterschied ja nicht sehen. Ja, wir teilen mal den Artikel in den Shownotes, dann könnt ihr lieben Zuhörer da auch mal reinschauen.
Ansonsten ist ja auch noch einiges passiert in letzter Zeit. Als hätte man nicht eigentlich genug Kriege um uns rum, haben wir jetzt irgendwie noch einen. Ist jeden Tag irgendwie in den Medien in Deutschland, die ganzen Tagesthemen und ZDF ist alles voll. Jeder bekennt sich zu Israel. Hier in China jetzt ist da jetzt eigentlich gar nicht so das große Thema drum, muss ich vermelden. Es gibt keine richtige Meinung.
Also es gibt keine richtige Meinung, also im Sinne von richtig und falsch oder im Sinne von, es ist einfach kein Thema.
Es ist schon ein Thema. Es werden natürlich Bilder gezeigt und auch in den Nachrichten und so weiter. Wer jetzt hier, also wo eine Bombe einschlägt, ein Haus einstürzt, Angriff hier, erst von dem Attentat, dann jetzt natürlich die Gegenschläge im Gazastreifen. Es gibt keine richtige Meinung. Ist es jetzt eindeutig gut gegen böse oder gut gegen gut oder böse gegen böse oder so? Das ganze Schwarz-Weiße, was im Ukraine-Konflikt am Anfang ja war, vor allem wegen staatlicher, eindeutig gelenkter Meinungsmache relativ klar war, da war zumindest die veröffentlichte Meinung und auch die, sagen wir mal, die nicht zensierte in den sozialen Medien war klar pro-russisch. Aber das ist jetzt bei dem Thema ein bisschen schwierig, weil auch der chinesische Staat eigentlich ja zu Israel eine eigene Art von Beziehung hat, aber dann natürlich auch als, sie stellen sich ja immer da als die Führungsmacht der Entwicklungsländer oder der dritten Welt, wie man gesagt hat, dann ist man natürlich auch auf der Seite der Palästinenser. Es ist erstaunlich. Also da gab es eine Pressekonferenz, war es gestern, meine ich, und diese Morning hat eigentlich, also die Pressesprecherin vom, ich meine, sie ist vom Außenministerium, die hat nicht einmal das Wort Hamas gesagt. Kommt ihnen gar nicht über die Lippen und es geht immer nur von einem Konflikt, also Israel gegen Palästina und so. Und das hat jetzt also im Presseecho auf diese Pressekonferenz halt international schon ein bisschen also für Verstimmung gesorgt, dass scheinbar man noch nicht mal richtig hier das verurteilt. Da gab es einen Terroranschlag.
Ja, und es sind ja auch Chinesen, also chinesische Staatsbürger gestorben, wenn ich das jetzt richtig mitbekommen habe. Ich habe irgendwie so 3 im Kopf mindestens, die es erwischt hat. Und ja, das ist natürlich schwierig. Und sicherlich wird es spannend sein zu beobachten, wie sie jetzt weiter damit umgehen mit dem Konflikt.
Es ist immer die erste Reaktion, dass man sagt, ja, beide Seiten sollen sich zurückhalten. Ich glaube, das ist das, wo diesmal wirklich keiner sich dran hält. Also so wenig wurde auf den Appell noch nie gehört. Aber sag mal, die chinesische Regierung hat da auch natürlich ein bisschen, es ist schon eben diese Zwickmühle. Eigentlich so und eigentlich so und eigentlich ist es alles Unrecht. Man war ja gerade dabei, die Nahost-Diplomatie zu professionalisieren und auch Ergebnisse zu liefern. Also du wirst dich ja daran erinnern, dass es dieses großartige, war Anfang des Jahres, meine ich doch, dieses groß publizierte und verkündete Gespräch oder die Aufnahme von diplomatischen Beziehungen zwischen Iran und Saudi-Arabien gab. Und das wurde, glaube ich, sogar in Peking war es noch, wurde das öffentlich gemacht. Und da hat ja dann jeder gesagt, oh wow, die chinesische Regierung, die schaffen das, was jahrzehntelang überhaupt nicht denkbar gewesen wäre. Und das war jetzt natürlich jetzt ungut für dieses Image und für diesen Plan.
Ja, also die Beziehungen zwischen Iran und China sind ja auch deutlich besser, als die meisten Länder Beziehungen mit dem Iran pflegen. Und die sind da ja auf jeden Fall drin verstrickt. Daher keine einfache Situation für sie. Auf der anderen Seite hat jetzt aber auch, haben auch Biden, die USA und die NATO jetzt so Verhältnismäßigkeit in den Gegenschlägen aufgerufen. Also ich glaube, da sind gerade alle besorgt, dass das noch schlimmer wird, als es ohnehin schon ist, die Situation. Hoffen wir mal, dass das irgendwie sich wieder beruhigt. Da kann man ja wirklich nur hoffen, dass das uns nicht da komplett um die Ohren fliegt, die gesamte Region.
Es ist ziemlich krass, wenn du die amerikanischen Medien und die sozialen Medien dir anschaust, da wird auch viel mehr davor gewarnt, dass jetzt die Gegenschläge und die Rache sozusagen und das Ausschalten, das endgültige Ausschalten der Hamas, dass das die Zivilbevölkerung dort übermäßig treffen wird. Und dafür, da gibt es viele Diskussionen, die werden dort wesentlich öffentlicher geführt und offener geführt als in Deutschland zurzeit. Ich habe gerade das Gefühl, was ich von außen beobachte, dass in Deutschland, sobald jemand auch nur den Hauch einer Meinung hat, die dahin geht, in dem Konflikt gibt es zwei Seiten und es gibt Vorgeschichten. Der ist sofort Antisemit und anti-israelisch und hat in der Meinung eigentlich nichts mehr zu suchen und wird sozusagen, blödes Wort, mir fällt aber gerade echt kein anderes ein, wird gecancelt. Ist ja wohl scheinbar passiert, auch mit irgendeiner Rapperin, die ich nicht kenne, wurde irgendwie von ProSieben ausgeladen.
Ja, ich sag's mal so rum, ne? Die Situation bietet halt auch wieder vielen Promis und Nicht-Promis die Möglichkeit, sehr dumme Sachen zu sagen. Und weil du gerade zwei Seiten gesagt hast, ne, vielleicht macht man es sich einfach und sagt, es gibt noch mehr als zwei Seiten. Weil wenn du dir anschaust, 2 Millionen Menschen im Gazastreifen, davon 1 Million Kinder, diese 1 Million Kinder, die haben nie was anderes gekannt als einer Hamas-geführtes oder in Anführungszeichen regierten Gazastreifen. Und die dann wirklich, also man muss sie hart trennen von den Terroristen, aber die sind da aufgewachsen, die sind da komplett indoktriniert im Endeffekt. Also es ist wirklich schwierig, dazu überhaupt was zu sagen, ne? Oder da irgendwie Grenzen zu ziehen. Man kann nur hoffen, dass, wie sagt man, dass Terrororganisationen wie die Hamas da möglichst schnell beseitigt werden, ohne dass zu viel unschuldige Menschen es trifft.
Und das ist interessant, es sind natürlich Muslime alle, jetzt mal egal von welcher Richtung oder Strömung, aber ich meine, China hat ja auch sehr viel Öffentlichkeitsarbeit, die es aufarbeiten muss, wohlens nullens, über das Thema Terrorismusbekämpfung in Xinjiang, auch Muslime und so weiter. Deswegen ist das alles ganz, ganz heikel in China, sich da irgendwie zu positionieren, ohne irgendeinem blöd auf den Zeige zu treten.
Ja, Manuel, wo wir beim Thema Meinung und Position beziehen sind, mit wem hast du denn für die Episode gesprochen?
Ich habe mit Reinhard Bütikofer gesprochen, der war mal Parteivorsitzender der Grünen und ist seit vielen, vielen Jahren im EU-Parlament. Der ist in Deutschland eigentlich der Vorzeige China-Kritiker oder sagen wir KPCH-Kritiker per se. Er ist auch einer der EU-Parlamentarier, die von China sanktioniert wurden. Unter anderem ist er dafür verantwortlich, dass eben dieses deutsch-chinesische Investitionsabkommen vor 2-3 Jahren damals eben nicht. Also manche mögen sich noch erinnern, das war die deutsche EU-Ratspräsidentschaft. Das war ganz am Ende dieser Ratspräsidentschaft. Da haben sie das noch so richtig durchgedrückt. Das war eines der letzten großen Dinge, die Frau Merkel richtig die Führung übernommen hat und das durchbekommen hat, dieses Investitionsabkommen. Aber solche Dinge müssen dann natürlich noch im EU-Parlament beschlossen werden. Und da ist es dann eben gescheitert. Da wurde es erstmal eingefroren, eben weil China kurz davor einige EU-Parlamentarier sanktioniert hat. Reinhard Bütikofer ist gebürtiger Mannheimer, war in jungen Jahren Gemeinderatsmitglied in Heidelberg, saß im Landtag von Baden-Württemberg, war dort Parteivorsitzender der Grünen, bevor er dann Anfang der 2000er Jahre Bundesvorsitzender von Bündnis 90 Die Grünen wurde. Seit nun fast anderthalb Jahrzehnten ist er Abgeordneter im Europaparlament und der Vorsitzende der Delegation für die Beziehungen zur Volksrepublik China. Lieber Reinhard Bütikofer, herzlich willkommen im China-Ticker.
Ich freue mich, dabei zu sein.
Herr Bütikofer, bevor wir auf die aktuellen Höhen und Tiefen in den Beziehungen zu und dem Umgang mit der VR China kommen, Ihr Interesse an China und die Beschäftigung mit der Volksrepublik und der Politik dort reichen schon sehr lange zurück und Sie haben wohl an einer Stelle sogar mit einem Sinologiestudium geliebäugelt. Wie kam es dazu?
Ach, das ist eigentlich eine lustige Geschichte. Ich war noch Schüler in Speyer und bin mit meinem besten Freund damals auf einer Radtour in England gewesen und wir waren in London, es hat furchtbar geregnet und weil wir nie wussten, wie wir trocken bleiben sollten, sind wir in eine Buchhandlung geflüchtet und dort fand ich eine Serie von Penguin Books, Teach Yourself und dann 70 verschiedene Sprachen. Und ich habe mich für Sprachen interessiert, war voll fasziniert und ich weiß nicht, wie lange es gedauert hat, irgendwann nach einer Stunde, vielleicht auch nach zwei, kam jedenfalls die Verkäuferin und sagte, junger Mann, Sie haben es sicher noch nicht gemerkt, aber es regnet nicht mehr. Und da hatte ich natürlich ganz schlechtes Gewissen und dachte, jetzt musst du unbedingt ein Buch kaufen, um Abbitte zu leisten. Musste mich dann kurzfristig entscheiden zwischen den zwei interessantesten, die ich bis dahin gefunden hatte, Teach Yourself Swahili und Teach Yourself Chinese. Und habe mich für Chinesisch entschieden. Und so fing das an. Und dann habe ich später, als ich an die Uni kam in Heidelberg, tatsächlich drei Semester klassisches Chinesisch gelernt. Aber kam nie so weit, dass ich eine Zeitung hätte lesen oder dass ich hätte reden können.
Ah ja, interessant. Und dort, wo man Kiswahili spricht, spricht man inzwischen auch immer mehr Chinesisch, glaube ich. Ja, die Wirtschaftsberichterstattung schaut seit einigen Wochen und Monaten mit Sorge auf die Entwicklung in China. Der erhoffte Aufschwung nach dem Wegfall aller Covid-Restriktionen vor knapp 10 Monaten ist ausgeblieben. Der Immobiliensektor taumelt, die Menschen in China geben nicht genug Geld aus. Selbes gilt für die Firmen dort. Und es wirkt sich auch auf die exportträchtige deutsche Wirtschaft aus. Wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, das Comprehensive Agreement on Investment, kurz CAI, wiederzubeleben? Sie waren ja entscheidend daran beteiligt, dass das EU-Parlament dieses Handelsabkommen zwischen der EU und China 2021 auf Eis gelegt hat.
Ja, wir haben das auf Eis gelegt, weil wir gesagt haben, wir halten es für eine Zumutung, dass wir uns als Parlament mit einem solchen Abkommen mit China befassen sollen, wenn die chinesische Seite Mitglieder des Europäischen Parlaments, weil sie sich für Menschenrechte ausgesprochen haben, mit Sanktionen belegt. Das machen wir nicht. Und das war eine Position, die einhellig über alle Grenzen zwischen demokratischen Fraktionen hinweg unterstützt wurde von Leuten, die auch für dieses Abkommen waren, genauso wie von den Kritikern. Wenn ich allerdings heute zurückblicke, dann würde ich sagen, ähnlich wie es der BDI gesagt hat und wie es auch Präsidentin von der Leyen gesagt hat, dieses Abkommen vom Ende 2020, das die Bundeskanzlerin damals ziemlich energisch durchgepeitscht hatte, das ist nicht mehr auf der Höhe der Zeit. Es hat inzwischen so viel Gründe gegeben, sich Sorgen zu machen um chinesische Gesetzgebung, die massive Restriktionen für europäische Investoren bedeutet. Jetzt einfach zu sagen, wir setzen uns in die Zeitmaschine und fahren zurück ins Jahr 2020 und tun so, als hätte sich nichts geändert, das wäre unverantwortlich. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Die Chinesen haben in letzter Zeit ihr Gesetz gegen Spionage so verschärft, dass man heute mit dem normalen Maß von Corporate Due Diligence mit einem Fuß schon im Gefängnis steht. Und das heißt, man kann als europäischer Investor in China zum Beispiel die Corporate Due Diligence Verantwortung, diese Lieferkettenverantwortung gar nicht mehr sorgfältig erfüllen, weil wenn man es versucht, steht man mit dem Gesetz in Konflikt. Das sind Sachen, die kann man nicht einfach laufen lassen, kann man nicht sagen, sei es drum. Und ich glaube im Übrigen, man sollte auch nicht unterschätzen, dass insbesondere die mittelständische Wirtschaft inzwischen doch mit einem ganz anderen, skeptischeren Blick nach China schaut, als es lange der Fall war. Die ganz Großen, die Volkswagen und BASF und Siemens und so, die sowieso meines Erachtens viel zu viele Eier in diesen einen chinesischen Korb gepackt haben, die reden höchstens hinter verschlossenen Türen darüber, dass sie Sorgen haben und investieren ansonsten noch heftig in China. Aber sonst ist da ein Umdenken zu verzeichnen. Und ich glaube, die Diskussion, die wir heute führen müssen, ist nicht Wiederbelebung der Blauäugigkeit, die zur Zeit von Frau Merkel gegolten hatte, sondern so, wie es von der Leyen formuliert hat, wir müssen Risikominimierung betreiben.
Wurden eigentlich die Sanktionen auch gegen Sie persönlich inzwischen aufgehoben oder sind die weiterhin in Kraft seitens der chinesischen?
Nein, die sind nicht aufgehoben. Die Sanktionen sind nicht aufgehoben, die gelten.
Und wenn Sie das aufheben würden, würde das auch nichts daran ändern? Das CAI in der Form von damals würde so auch keine Mehrheit mehr finden im europäischen?
In der Sache macht es ja keinen Unterschied, ob die jetzt Sanktionen haben oder nicht. Das Parlament kann ja nicht sagen, jetzt sind wir so glücklich, dass ihr diese absurden Sanktionen aufgehoben habt, dass wir gar nicht mehr hingucken, was wirklich im Interesse unserer Wirtschaft ist.
Dann kommen wir mal auf die Reaktion jetzt zu der ganzen Stimmungsänderung, sage ich mal. Also die Bundesregierung und dabei federführend das grün geführte Außenministerium von Annalena Baerbock haben im Juli eine China-Strategie vorgelegt, die größtenteils gemischte Reaktionen hervorbrachte, je nachdem, wen man fragt. Das Gros war meiner Beobachtung nach geht in die richtige Richtung, aber viel zu vage, keine klare Handlungsanweisung. Wie beurteilt man jetzt die Sache aus Brüsseler Sicht oder aus Sicht des EU-Parlaments? Geht Deutschland hier voran, nimmt eine Führungsrolle ein oder eher das Gegenteil? Weil die sehr engen und starken Wirtschaftsbeziehungen mit China werden uns ja auch oft zum Vorwurf gemacht.
Naja, das würde ich nicht akzeptieren, solchen Vorwurf. Man muss halt die Beziehungen richtig ausgestalten, ja. Aber um es mal ein bisschen paradox zu formulieren, indem Deutschland durch diese Strategie ein gutes Stück weit aufholt gegenüber dem, was in Europa sowieso der vorherrschende Konsens in der China-Politik ist, nimmt Deutschland eine Führungsrolle wahr. Deutschland war, wenn man es mal kurz fasst, ein Stolperstein für europäische Gemeinsamkeit gegenüber China, weil wir lange Zeit gedacht haben, wir haben einen Löffel, der ist so lang, wir können auf ewige Zeiten mit den Chinesen aus derselben Suppenschüssel essen und erst relativ spät gemerkt haben, dass es uns halt so geht wie allen anderen, dass wir uns europäisch zusammentun müssen, um gegenüber China ein wirkliches Gewicht auf die Matte zu bringen. Und indem jetzt Dinge, die in Europa lange Zeit schon selbstverständlich waren, dass man zum Beispiel nicht nur von Kooperation redet, sondern auch von der offenkundigen Rivalität redet und sich nicht einreden lässt, das wäre eine fixe Idee, stärkt natürlich Deutschland die Möglichkeit zu einer europäischen gemeinsamen Stimme. Und ich würde auch die Reaktionen insgesamt ein bisschen positiver zusammenfassen, als Sie es gemacht haben. Insgesamt gab es, glaube ich, sehr positive Reaktionen. Aber was richtig ist, viele haben gesagt, jetzt wollen wir mal sehen, was draus wird. Weil Papier ist geduldig, das weiß man, da kann man viel aufschreiben, macht man es dann auch so, wie man es aufgeschrieben hat. Das war aber nicht nur in Europa die Frage, so haben auch die Japaner und die Inder reagiert. Aber die Tatsache alleine, dass es aus asiatischen Ländern durchaus eine Aufmerksamkeit gab, zeigt schon, dass die Strategie eine Wirkung hat. Und das ist, das will ich betonen, jetzt nicht die Strategie des Auswärtigen Amtes. Das ist die Strategie der Bundesregierung, auf die man sich geeinigt hat.
Ja, in der China-Strategie der Bundesregierung wird neben der schon fast ja gebetsmühlenhaften Beteuerung, dass man wirtschaftlich ein De-Risking und eben kein Decoupling verfolge, ebenso häufig die Absicht geäußert, dass zivilgesellschaftliche Kontakte und Austausch doch förderndswert sind. Jetzt habe ich mir den Spaß erlaubt, im Lexikon der Entwicklungspolitik des BMZ, umgangssprachlich das Entwicklungshilfeministerium, demnach lautet die Definition von Zivilgesellschaft: Die Zivilgesellschaft umfasst die Gesamtheit des Engagements der Bürger eines Landes, zum Beispiel in Vereinen, Verbänden und vielfältigen Formen von Initiativen und sozialen Bewegungen. Dazu gehören alle Aktivitäten, die nicht profitorientiert und nicht abhängig von parteipolitischen Interessen sind. Frage: Gibt es im heutigen China eine solche Zivilgesellschaft? Und falls ja, setzt man sie denn durch eine von der Politik jetzt geförderte Kontaktaufnahme und Einbindung nicht in genau genommen erhöhter Aufmerksamkeit und möglicher Repressionen auch seitens des Staates aus?
Ich glaube schon, dass es in China eine Zivilgesellschaft in Ansätzen gibt. Man hat das ein bisschen ablesen können in Berichten über die Reaktion auf verschiedene verheerende Wetterkatastrophen, die es in China in jüngerer Zeit gab, wo man dann in Berichten fand, dass eben Nachbarn sich über Internet zusammengetan haben, um Listen zu erstellen, wer wirklich vermisst ist und wen man wieder gefunden hat irgendwo und so. Also diese Art von rudimentärer Selbstorganisation gibt es durchaus. Aber eine selbstständige, vom Staat respektierte Zivilgesellschaft gibt es in China leider nicht. Und vor allem gibt es ganz, ganz wenig Möglichkeiten mit solchen Gruppen, wo es sie noch in Ansätzen gibt, in Kontakt zu treten. Dieser absolute Kontrollanspruch der kommunistischen Partei, der unter der Führung von Xi Jinping wieder ins Absurde gesteigert wird, der steht dem im Wege. Das hätte es vor 10 Jahren gegeben. Vor 10 Jahren wäre die Antwort anders ausgefallen. Da wusste ich, zu wem ich gehen kann, um zum Beispiel darüber zu reden, was lokale Initiativen machen können, um Firmen, die die Umwelt versauern, daran zu hindern. Das ist heute nicht mehr möglich.
Das ist ein riesiges Dilemma ja eigentlich, weil man möchte ja auch auf keinen Fall den Fehler machen, den man zuvor schon, also jetzt ist schon einige Jahrzehnte zurück, im Falle von Iran zum Beispiel gemacht hat oder auch was den Irak angeht, dass man sich ja dann nur noch mit Exilgruppen unterhält, die vielleicht ganz andere, noch eine ganz andere Agenda im Hintergrund haben. Gibt es irgendwie noch einen Ansatz, wie man sagt, wir können da dann doch von Mensch zu Mensch irgendwie Kommunikationskanäle öffnen, ohne dass man ständig immer dem Vorwurf sich aussetzt, dass man es an sich doch wieder mit irgendeiner Partei unter Organisation zu tun hat, wie es ja ganz oft leider bei Kulturveranstaltungen ist?
Ich gebe Ihnen 2 Beispiele. Ein Professor der Universität Gent hier in Belgien, den ich gut kenne, war jetzt im Sommer in Peking, hat dort einen Kurs unterrichtet und hat in einem Rundschreiben darüber berichtet, was er dort für Erfahrungen gemacht hat und hat auch berichtet, dass es großes Interesse gegeben habe, mit ihm über viele, viele internationale Fragen zu reden, gerade von Leuten aus der akademischen Welt, von Think-Tank-Leuten, weil die doch über die Jahre, nicht nur wegen der Pandemie, sondern auch wegen der restriktiven Politik der eigenen Regierung dort ziemlich abgeschnitten waren und viel gar nicht richtig mitkriegen. Also das Interesse, das er berichtet hat, war groß, aber das ist jetzt sozusagen ein sehr individualisierte Erfahrung. Und das zweite Beispiel ist aus meinem eigenen Erfahrungsbereich. Ich bin seit weit über 10 Jahren Mitglied des Deutsch-Chinesischen Dialogforums. Das hat ursprünglich mal die Schröder-Regierung eingerichtet. Frau Merkel hat es dann erneuert, zusammen mit der chinesischen Regierung. Das ist ein Forum für solchen zivilgesellschaftlichen Austausch. 15 Deutsche, 15 Chinesinnen und Chinesen treffen sich, wenn Covid nicht im Weg steht, einmal im Jahr und diskutieren 2 Tage oder 3. Da habe ich in den letzten Jahren nicht erlebt, dass irgendjemand auf der chinesischen Seite etwas gesagt hätte, außer guten Morgen, was er nicht vom Blatt abgelesen hätte. Jetzt ist das extrem frustriert und trotzdem sagt man, man will solche Kanäle nicht kaputt machen. Es könnte ja mal wieder besser werden, aber die Erfahrung ist keine besonders beflügelnde.
Anderes Thema. Die Interparliamentary Alliance on China, IPAC, bezeichnet sich als eine internationale parteiübergreifende Gruppe von Gesetzgebern, die sich für eine Reform des Umgangs demokratischer Länder mit China einsetzt. Und Sie, Herr Bütikofer, sind ja einer der 2 Vertreter des EU-Parlaments in dieser Vereinigung. Die andere ist Miriam Lexmann von der EVP. Ebenfalls Mitglied ist der Senator des schönen US-Bundesstaats Florida, Marco Rubio, von den Republikanern. Also den Leuten, die dort, wo sie an der Macht sind, in Schulen die Behandlung von Themen wie Homosexualität und Gender Identity verbieten, Bücher zu damit verbundenen Themen aus Schulbibliotheken verbannen, die eine tiefer gehende Auseinandersetzung mit der Geschichte der Sklaverei in den USA an Schulen einschränken möchten, da dies die Gefühle weißer amerikanischer Kinder verletzt und die dann noch besonders beim Thema Abtreibung ja bis in den tiefsten Winkel des weiblichen Körpers hinein regieren. Man könnte eigentlich meinen, da regiert nicht eine freiheitsliebende Partei in einer Demokratie, sondern die KPCH. Wenn man sich mit solchen Leuten jetzt gemein macht, besteht aber nicht die Gefahr, dass man nach dem bekannten Prinzip handelt, nachdem der Feind meines Feindes eben mein Freund ist oder sein muss?
Vielleicht erstmal ein paar Fakten. IPAC ist ein freiwilliger Zusammenschluss von irgendwas über 300 Parlamentarierinnen und Parlamentariern aus, ich glaube, 32 Ländern. Nicht nur aus Europa, da sind Inder dabei und Kenianer und Australier und Japaner und so weiter und so weiter. Und das Prinzip ist, dass man dort im Konsens operiert. Das heißt, dass nicht der eine den anderen überwältigt mit Positionen, die der andere nicht tragen kann. Und wir fokussieren unsere Arbeit ausschließlich auf China-relevante Themen. Wir diskutieren dort nicht darüber, wie die Abtreibungsgesetzgebung in Florida aussieht. Und es ist auch nicht so, dass von amerikanischer Seite nur Senator Rubio beteiligt ist, sondern der zweite Co-Chair der amerikanischen Delegation ist der Senator Menendez, der durchaus progressive Senator, der den außenpolitischen Ausschuss des Senats anführt. Und das Prinzip gilt generell. Wir schauen immer, dass jemand links von der Mitte und jemand rechts von der Mitte dabei ist. Jemand von der Regierung, jemand von der Opposition. Und das ist kein Instrument für Innenpolitik, sondern für eine internationale Mobilisierung. Und ich sage Ihnen, ganz ohne auf IPAC abzuheben, hätten Sie mir auch den Vorwurf machen können, dass ich mich im Europäischen Parlament nicht dagegen wehre, wenn die Konservativen aus Polen einer menschenrechtsorientierten China-Resolution zustimmen. Wir haben im Europäischen Parlament seit mindestens 3 Jahren systematisch daran gearbeitet, dass wir zwischen Demokraten, ob sie jetzt sehr konservativ sind oder sehr progressiv, in Bezug auf Menschenrechte und internationales Recht und eine klare Zurückweisung chinesischer Aggressionen, eine gemeinsame Linie verfolgen. Und ich finde, das sollten Demokraten tun. Und dann können sich Demokraten über Abtreibung oder sonst was gerne füglich streiten. Tue ich auch. Aber ich finde, das darf einen nicht dran hindern, gegenüber Feinden der Demokratie, gegenüber Propagandisten der Diktatur eine klare Grenze zu ziehen. Und die ziehen wir im Europäischen Parlament. Die ziehen die Abgeordneten im US-Kongress, die ziehen die Abgeordneten im britischen Unterhaus und das machen wir auch bei IPAC. Das halte ich für sehr vernünftig.
Ja, spannendes Gespräch, wo wir bei den Feinden meiner Feinde sind. Wollen wir mal in die Nachrichtenlage schauen?
Ja, sehr gerne. Du wirst dich erinnern an die letzte Folge. Da ging es um Fukushima und das Abwasser. Und dass China durch Cedar und Mordio geschrien hat. Jetzt hat die Asahi Shimbun, das ist japanische Tageszeitung, die hat am 25. September herausgefunden, dass nämlich die berühmt-berüchtigte chinesische Fischfangflotte das jetzt überhaupt nicht anficht. Dass sie da einfach gerne mal weiter fischen. Und also die Überschrift heißt sinngemäß, Chinesen fischen immer noch in der Nähe von Japan, nachdem Wasser aus Fukushima freigesetzt wurde. Und da liest man dann in diesem Artikel, chinesische Boote fangen Fische in dem, was Peking als atomar verseuchtes Wasser von Fukushima bezeichnet, um sie in China zu vertreiben. Während dieselben Meeresprodukte, die in derselben Gegend von japanischen Schiffen gefangen werden, weiterhin verboten sind. Obwohl China großen Aufruhr machte, als am 24. August mit der Einleitung von aufbereitetem Wasser aus der Fukushima-Anlage begonnen wurde, blieb die Zahl der chinesischen Schiffe vom 3. August bis zum 9. September ungefähr gleich und schwankte zwischen 146 und 167 pro Tag, laut den Daten von Global Fishing Watch. Peking hat die japanischen Importe verboten, um die Lebensmittelsicherheit und die öffentliche Gesundheit zu schützen. Doch chinesische Unternehmen teilten Asahi Shimbun mit, dass sie im September in dieser Gegend weiterhin Makrelen, Hechte und andere Fische gefangen hätten. Und dann wird da einer zitiert, die Einleitung des Wassers hat derzeit keinen Einfluss auf die Makrelen-Hecht-Fischerei, sagt eine Quelle in der ostchinesischen Provinz Zhejiang, die mit der Fischerei in fernen Gewässern vertraut ist. Ich habe noch nicht gehört, dass Boote ihre Arbeit kurz nach Beginn der Wasserfreisetzung eingestellt hätten. Ja.
Das dauert halt, bis es da angekommen ist, wo die chinesischen Boote fischen, oder?
Vermutlich. Ja, es ist natürlich nur Logik, aber es ist dann wahrscheinlich made in China, wenn es von einem chinesischen Schiff gefischt wird. Ich dachte, es ist ein bisschen so ganz frei nach dem vierten Teil von Hitchhiker's Guide. So long and thanks for all the fish.
Ich glaube, ja, da muss man gar nicht. Vielleicht wollen sie einfach Godzilla als Erste finden.
Und essen.
Und essen, genau.
Ach ja. Gut, ich glaube, das kann man einfach mal so unkommentiert stehen lassen. Ne? Die andere Meldung, die fand ich einfach von der Überschrift so witzig. Die habe ich euch auch geschickt damals. Also das war in Taiwan News, aber die Quelle war eigentlich bei AP, war das eine Meldung. Taiwanesischer Mann von 15 Chinesen wegen Zwangsarbeit auf illegaler Navajo-Marihuana-Farm verklagt. Also Navajo sind ja Indianer, darf man das eigentlich noch sagen? Oder sagt man amerikanische Native Americans? Gibt es da eigentlich ein deutsches Wort dafür? Wie sagt man denn?
Da hast du mich jetzt auf dem falschen Fuß erwischt. Keine Ahnung. Bleiben wir doch bei Navajo.
Okay, Navajo. Also die Arbeiter gaben an, dass sie auf Stellenanzeigen geantwortet hätten, in denen ihnen ein Tageslohn von 200 US-Dollar sowie Unterkunft und Verpflegung für Tätigkeiten angeboten wurden, die als Gartenarbeit und Blumenschneiden beschrieben wurden, berichtet AP.
Passt doch, oder?
Ja.
Ist das Problem?
Es geht ja auch um die Blüten hauptsächlich bei dieser Gartenarbeit, nicht wahr? Ja, und die Angeklagten sind der Navajo-Geschäftsmann Dine Benali und der taiwanesische Unternehmer Irving Lin, der in Los Angeles lebt. Und dann wurde ein bisschen nachgeforscht. Also im Jahr 2021 hielt Lin, der vor Jahrzehnten aus Taiwan eingewandert war, Berichten zufolge Seminare für asiatische Amerikaner ab, in denen es darum ging, wie sie ihre Gewinne durch den Cannabisanbau steigern können, berichtete die BBC. Er sagte, der Marihuana-Anbau sei eine gute Geschäftsmöglichkeit für chinesische Einwanderer. Ich denke, das ist jetzt eine Quote von ihm, ich denke, dass Cannabis früher oder später eines der größten Geschäfte von Chinesen sein wird. Und da denke ich jetzt wiederum, das müsste er halt mal bei der Reform- und Entwicklungskommission in Peking vortragen. Ich wäre vielleicht Kunde, potenziell. Was macht denn dein Cannabis?
Ja, immer noch nichts. Hier sind wir immer noch nicht weiter mit der Gesetzgebung. Und da ich ja gesetzestreuer Bürger bin, warte ich mal darauf, bis das offiziell freigegeben ist. Ja, ich bin wirklich gespannt, wie das weitergeht. Also es gibt ja ein paar Länder, die es mittlerweile weitestgehend legalisiert haben. Deutschland ist noch nicht dabei. Es war eine der Ankündigungen der derzeitigen Regierung, die eigentlich schnell umgesetzt werden sollte. Ja, aktuell, glaube ich, wird es dieses Jahr nichts mehr. Und ich meine, bei allem Amüsanten an dem Artikel, ne, also das Traurige ist natürlich, dass mit der Zwangsarbeit dabei. Und das zeigt, glaube ich, vielleicht nochmal mehr, dass dieses ganze Thema unbedingt reguliert werden muss.
Das Thema Zwangsarbeit?
Ja, denen wurden doch die Schlüssel und Pässe abgenommen, also zur
ja,
und, Gartenarbeit.
Richtig, und scheinbar haben die zum Teil auch auf den Feldern geschlafen, weil, ja, es waren, glaube ich, irgendwie, was, 19 Motelzimmer und da waren zeitweise über 1000 Leute auf dieser Farm. Es ist schon krass, natürlich. Das sind Dimensionen, ich weiß gar nicht, ob sich da Karl Lauterbach im Klaren ist. Wo kriegen wir jetzt Zwangsarbeiter her?
Ja, beziehungsweise, um das vielleicht anders zu formulieren, wo bekommen wir sauberes Gras her im Sinne von ethisch einwandfrei angebaut nach
ESG
zertifiziert Bio-Anbau. Cem Özdemir, looking at you.
Demeter Premium mit Bio-Siegel von EU und Deutschland.
Genau, das wird auf jeden Fall noch ein spannendes Thema und ja, die große Frage ist ja, Tabakindustrie, Alkoholindustrie, was wird es eine Cannabisindustrie geben oder ist es dann legal, aber die Beschaffungswege sind weiter ja, von Menschenhändlern und anderen Kriminellen beherrscht, das wird uns sicherlich beschäftigen die nächsten Jahre.
Gut, dass wir ja ein Lieferketten-Rückverfolgungsdingensgesetz haben. Du siehst, es hängt alles mit allem zusammen und es geht in eine richtige Richtung. Lukas Breetz ist der General Manager des Global Advanced Manufacturing Institute in Suzhou, das zugleich auch als chinesische Zweigstelle des Karlsruhe Institute of Technology, KIT, fungiert. Und dann ist Lukas auch noch Fachsprecher des CNBW-Arbeitskreises Artificial Intelligence. Grüße rüber nach Suzhou.
Hallo Manuel, ich sitze gerade in Guangzhou. Freut mich sehr, heute tatsächlich zum zweiten Mal im CNBW-Podcast zu Gast zu sein.
Ich wünschte, ich könnte Grüße rüber nach Guangzhou auf Kantonesisch sagen. Kann ich nicht, darum versuche ich es auch nicht. Lukas, es gibt was zu feiern. Und zwar das 15-jährige Bestehen des GAMI. GAMI, sehr gut. Beschreibt doch bitte mal kurz und knapp, wo liegt denn der Aufgabenschwerpunkt eures GAMI?
Ja, sehr spannend. Also, du hast gesagt, wir kommen aus dem Karlsruhe Institut für Technologie hervor. Da genauer gesprochen tatsächlich aus dem Institut für Produktionstechnik, WBK. Und wie du sicher weißt, Baden-Württemberg unglaublich stark in der Fertigung, in der Produktion, sodass da die Industriekooperationen tatsächlich nicht sehr fern liegen. Und über diese Industriepartner, die dann Anfang der 2000er mehr und mehr nach China gegangen sind, haben wir unsere ersten Schritte tatsächlich auch in China gesetzt. Am Anfang noch mit wissenschaftlichen Mitarbeitern aus Deutschland heraus. Aber das, weiß jeder, ist auf Dauer nicht sinnvoll abzubilden. Und so haben wir dann nach den ersten Projekten tatsächlich dann 2008 unser erstes Office damals in der Nähe von Hangzhou in Linping eröffnet, um die Projekte dann tatsächlich mit einem Team, deutschen Manager, einigen Studenten und auch chinesischen Mitarbeitern vor Ort direkt in China abbilden zu können.
Und wie schafft man es vom doch angeblich, wie heißt es, das Venedig des Ostens, Hangzhou, dann rüber in das nicht weniger schöne Suzhou zu machen?
Ja, da hat der Zufall so ein bisschen mitgespielt. Eigentlich war der Plan ursprünglich tatsächlich mal nach Shanghai zu gehen. Aber wenn ich mich richtig entsinne, hat dann die Frau des ersten General Managers hier in Suzhou einen ganz attraktiven Job gefunden, sodass es dann am Ende Suzhou war.
Okay. Ja, da merkt man mal, wer da wann und wo die Hosen anhat bei sowas. Alles klar, gut. Am 17. Oktober, da feiert ihr ja nicht nur 15. Geburtstag, sondern bringt auch noch das Remanufacturing Technology Innovation Center zur Welt. Wie ist denn hier in dem Kontext Remanufacturing zu verstehen?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich denke, Recyceln hat jeder schon irgendwie gehört. Und es wird da häufig in den verschiedenen R's gesprochen. Recycling, Reconditioning, Repair ist mit Sicherheit auch nochmal dem einen oder anderen geläufig. Und Remanufacturing dann eben. Was hier der Unterschied ist, Recycling in den USA zum Beispiel, ich habe meine Aluminiumdose und die geht dann zurück, wird wieder eingeschmolzen. Also man löst den Stoffzusammenhalt auf, um dann am Ende neue Cola-Dosen oder vielleicht auch ein ganz anderes Material, ein ganz anderes Produkt herstellen zu können. Dieses Aufschmelzen, dieses Auflösen des Stoffzusammenhalts benötigt enorm viel Energie. Und das ist jetzt die Idee des Remanufacturing. Ich gehe nicht zurück in die Rohmaterialien, sondern ich bleibe im Stoffzusammenhalt. Ich gehe zurück in die Fertigung. Das heißt, ich baue die Produkte auseinander, bereite sie wieder auf, reinige sie, schmiere sie und setze so dann wieder Produkte, die mindestens der Ausgangsqualität mit entsprechenden Produktupdates über Produktgenerationen dann aber sogar auch eine höhere Qualität erreichen können.
Also definitiv kein Downcycling, was ja eigentlich ganz oft tatsächlich ist, was geschieht.
Genau, das ist die große Herausforderung. Remanufacturing wird im Automobilsektor schon teilweise eingesetzt. Noch mehr tatsächlich sogar auch in der Luftfahrtindustrie. Natürlich dort, wo die Produkte höherwertiger sind, ist es natürlich
bei der,
auch
bei der Bundeswehr, sagt man ja auch.
Genau. Dort, wo die Produkte höherwertiger sind, ist es natürlich deutlich attraktiver. Woran liegt das? Das Remanufacturing ist mit enorm viel Fachwissen verbunden, Fachkompetenzen. Wie muss ich dieses Produkt denn jetzt auseinanderbauen? Wie kann ich diesen Produktzustand, der ja für jedes Produkt, das aus dem Feld zurückkommt, irgendwie individuell ist, wie kann ich das bewerten? Das heißt, ein sehr, sehr manueller Prozess. Für die Automobilindustrie findet das aktuell in Europa in geringen Stückzahlen, gerade in Osteuropa statt, dort, wo die Löhne niedrig sind. Und die große Herausforderung ist dann natürlich, wie schaffe ich das, auch mit Fragen der künstlichen Intelligenz, dieses Fachwissen, dieses Handlungswissen der Menschen so auf eine flexible Automatisierung zu übertragen, sprich Roboter, dass ich in größeren Stückzahlen das Remanufacturing wirklich wirtschaftlich betreiben kann.
Was sind denn jetzt konkrete Beispiele, an denen ihr jetzt euer Remanufacturing Technology Innovation Center, ich sag nachher nur noch Center, an denen ihr jetzt gearbeitet habt, jetzt praktisch, um das Ganze in Gang zu bringen? Ich denke, eine spannende Sache wären ja zum Beispiel eigentlich Autobatterien. Da wird ja jetzt schon gesagt, das wird der Müllberg der Zukunft. Und bisher ist eigentlich das einzig Wirtschaftliche, was passiert ist, dass die aus Autos dann, wenn sie älter sind, dann zu Energy Packs für, ja, für Solaranlagen benutzt werden. Das ist es ja nicht, oder?
Super spannend, dass du genau das Thema ansprichst. Das ist tatsächlich eines der Demonstrationsstationen, die wir dort aufgebaut haben. Das heißt, in Summe werden die Besucher am 17. Oktober 9 Stationen präsentiert bekommen, die alle rund um das Thema Remanufacturing, Enabler für Remanufacturing sich drehen. Und wir haben mit dem WBK in Deutschland aus einem Forschungsprojekt uns tatsächlich sehr intensiv schon mit dem Thema Remanufacturing von Batterien beschäftigt. Und tatsächlich haben wir hier dann einen Demonstrator tatsächlich auch für so einen Battery Stack, der entsprechend ein einzelnes Zellmodul dann austauscht. Das heißt, man kann sich das gut vorstellen, man hat da einige Module in Reihe geschaltet und wenn jetzt ein Modul schlechter ist, dann beeinträchtigt das die Performance der gesamten Reihenschaltung. Und genau das demonstrieren wir hier dann auch, wie dieses Modul dann entnommen werden kann und ausgetauscht wird. Das war natürlich nicht direkt intuitiv möglich. Da musste auch viel Grips reingesteckt werden in das Redesign des Produktes. Also der Begriff Design for Remanufacturing ist tatsächlich ein ganz zentraler, denn im Produktentwicklungsprozess muss man das Remanufacturing, den weiteren Lebenszyklus, dann schon mit berücksichtigen, damit die Demontage am Ende tatsächlich wirtschaftlich ablaufen kann.
Wie schätzen du ein, ist das Thema hier in China, welchen Stellenwert in der Agenda hatten das so? Also in der Bauwirtschaft und so haben wir ja extrem viele Buzzwords über die letzten 5 bis 10 Jahre. Und das Neueste, der neueste heiße Scheiß, ist so sagen, dass sie immer alle von Zero Carbon hier und dort sprechen. Und dann sind alles jetzt Zero Carbon Buildings und so weiter. Wobei die ganzen Dinger immer noch letztendlich mindestens ein Betonskelett haben. Das heißt, da ist Zero Carbon schon mal sehr schwierig. Also macht sich die chinesische produzierende Wirtschaft jetzt zum Beispiel wirklich schon Gedanken über diese Kreislaufwirtschaft, wie man auch so produzieren kann, schon im Hinterkopf mit dem Gedanken, dass man es vielleicht nicht unbedingt unendlich, aber mindestens wesentlich nachhaltiger immer wieder verwerten und weiter benutzen kann?
Sehr spannende Frage. Ich denke, man muss da unterschiedliche Perspektiven berücksichtigen. In Deutschland, insbesondere in Deutschland, in ganz Europa, haben wir eine Trendwende ja schon seit den 90ern, dass das Bruttoinlandsprodukt weiter wächst, obwohl der CO2-Footprint nach unten geht. Davon ist gerade die asiatische Welt noch weit entfernt. Natürlich, hier ist das Wachstum und die Nachholeffekte natürlich noch enorm ausgeprägt. Wir sehen aber in Deutschland, dass wir mit den bislang herkömmlichen Methoden, so wie wir bislang versuchen, unseren Footprint zu reduzieren, auch an Grenzen stoßen. Und hier ist Remanufacturing dann ein Bauelement, mit dem wir tatsächlich es dann auch schaffen, diese Stoffkreisläufe zu schließen. Ist das direkt sehr weit verbreitet? Nein, ist es ja auch in Deutschland noch nicht. Es ist absolut noch Forschungsgegenstand, dieses Konzept in Großserie dann auch wirklich auszurollen. Aber man sieht hier in den Industrial Parks, da gibt es in Qingdao ja entsprechend die, den Industrial Eco Park, es gibt in Changzhou den Eco Park. Das Interesse ist enorm groß und wir starten hier jetzt auch am kommenden Freitag diese Woche noch tatsächlich auch mit einem Austausch zwischen dem KIT und der Tongji-Universität, bei dem es genau um diese Zusammenarbeit, um die deutsch-chinesische Zusammenarbeit im Bereich Nachhaltigkeitstechnologien geht. Das heißt, die Offenheit hier in China ist wie immer unglaublich groß. Das Interesse an Technologie, an technologischen neuen Lösungen ist unglaublich groß. Und hier möchte China natürlich auch mitspielen. Und ich glaube, da ist auch gerade die Kombination Deutschland-China eine sehr gefundene, um diese voranzutreiben.
Finaler Gedanke, bei dieser ganzen globalen Verwobenheit und Lieferketten, die ja um die ganze Welt springen und ganz häufig ja zwischen Asien, Europa, USA und so weiter hin und her und zurück, da müsste doch jetzt eigentlich schon ganz viel Arbeit in Sachen Normierung irgendwie gesteckt werden. Aber ich habe das Gefühl, das letzte große Ding in Sachen internationale Normierung war, dass sich jetzt alle auf den USB-Type-C-Stecker einigen konnten.
Das Thema Normierung ist mit Sicherheit ein ganz entscheidendes, wobei ich hier noch viel stärker auf das Thema Nachverfolgbarkeit, Traceability, eingehen würde. Nur wenn du weißt, wo deine Produkte sind und im Zweifel auch, wo welche Produktgeneration zu welchem Zeitpunkt aktuell ist, kannst du planbar diese Ressourcen aus dem Feld auch wieder zurückführen. Und da spielt dann natürlich auch das Thema Normierung in Produktgenerationen eine Rolle, um, ich denke, darauf wolltest du hinaus, dass du gegebenenfalls sogar Komponenten anderer Produkte nutzen kannst in wiederum anderen Neuprodukten. Und wenn man sich hier natürlich dann auf einheitliche Komponentendesigns, Design for Remanufacturing, verständigen könnte, wäre das natürlich ein enorm großer Hebel, weil dann der Stoffkreislauf natürlich über das Unternehmen oder die spezifische Branche hinaus geschlossen werden könnte.
Im Kalender beginnen wir heute am 25.10. Da findet in Tübingen im Weltethos-Institut die Veranstaltung Glaubwürdig in und über China kommunizieren statt. Von CNBW zusammen mit Storymaker. Dann kleiner zeitiger Sprung zurück, 21. Oktober, Frankfurter Buchmesse. Dort gibt es ein Gespräch mit Johnny Ehrling. Der war Journalist und langjähriger China-Korrespondent. Das Ganze wird organisiert vom Konfuzius-Institut Frankfurt am Main. Die Stars for Leaders of the Next Generation veranstalten in Shenzhen vom 22. bis 25. Oktober ihr China Symposium 2023. Dann weiterhin aktuell, 24. Oktober, die China-Germany Future Tech and Career Insights. Die Älteren unter uns werden sich daran erinnern, in der letzten Folge habe ich mich dazu unterhalten mit Daniel Ferix vom Huangpu-Distrikt in Guangzhou, die das Ganze veranstalten, zusammen mit CNBW. Spannend geht es weiter online, und zwar beim China-Forum Bayern mit der Frage, werden die Karten neu gemischt? China und Indien im Vergleich? Ah, PK. Die Deutsch-Chinesische Wirtschaftsvereinigung veranstaltet am 31. Oktober den Deutsch-Chinesischen Wirtschaftstag 2023 in Düsseldorf. Und die Bildungsbrücke China-Deutschland e.V. hat am 3. November Wege zu mehr China-Kompetenz im MINT-Bereich. Und das meint jetzt nicht Bitcoin, sondern das sind diese Fächer, von denen ich ja keine Ahnung habe, in Düsseldorf ebenfalls. Und dann jetzt ein paar Reisetipps. Los geht's mit Swiss Centers am 5. November. Da gibt es dann einen Business-Trip Shanghai, Hangzhou, Shenzhen bis zum 12.11., und es gibt einen CNBW-Discount. Von der Reise zurück sind die Herrschaften der GDCF-Freundschaft Mainz-Wiesbaden und daher machen sie einen Bericht in Mainz, China-Besuch nach der Pandemie. Und den Abschluss macht dann noch die TFU Technologieförderungsunternehmen GmbH mit einer Businessreise Deep Dive Greater Bay Area. Anmeldung bis 4.10. Das ist wahrscheinlich kein Tauchkurs, aber trotzdem schön. Tja, und da ich weiß, dass auch der liebe Sven auf gepackten Koffern sitzt momentan und dann auch hier gleich mal wieder in der Gegend irgendwo aufschlagen wird, wünsche ich allen anderen Daheimgebliebenen oder wo ihr sonst seid, bis dahin, man sieht sich, bye bye.